Jetzt im zweiten Teil, in der letzten Dreiviertelstunde, kommt gewissermaßen der einfache Teil für Sie. Wir werden uns jetzt viele Bilder anschauen. Und das ist dann auch das Erholsame quasi, um den Nachmittag dann einzuläuten. Gut, auf welche Art und Weise können wir denn jetzt 3D-Objekte erzeugen? Wir haben gesehen, dass wir da bestimmte Klassifizierungsmethoden haben. Jetzt wollen wir mal konkret die Gesamtmethodik betrachten. Und das Erste, was wir da haben, ist das sogenannte Primitive Instancing. Klar, Primitive können sein, das hatte ich ja schon angedeutet, Punkte, Linien, Flächen, also Dreiecke, Tetraeder, irgendwelche Kugeln, wohlgeformte, wohlbekannte Objekte, die man eben mathematisch beschreiben kann. Aber damit ist nicht Schluss. Ich könnte auch zum Beispiel solche Zahnräder beschreiben. Wenn jetzt in irgendeiner DIN-Norm drinsteht, wenn ich ein Zahnrad mit dem Durchmesser 4,3, sagen wir mal, Zentimeter mache, dem Hub 2,0 oder den Hub, die Dicke 0,5, 12 Zähne, wie sieht das dann genau aus? Und tatsächlich ist das in DIN-Normen festgelegt. Ja? Das heißt, da kann man so ein Zahnrad nach der Norm mit diesen wenigen Parametern beschreiben. Und ist das so, dann können Sie eben dieses Objekt auch daraus erzeugen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für T-Träger. So etwas. Auch da gibt es eine DIN-Norm für, und da kann man nachschauen. Und da hat man dann die Stärke des Steges, die Gesamtbreite und die Höhe, und das definiert einen T-Träger. Das ist einfach so festgelegt. Und dann noch die Länge, und dann können Sie die quasi im Katalog bestellen oder eben auch erzeugen. Wie das dann das Programm macht, das überlassen wir jetzt mal dem Programm. Wir wissen aber, mit wenigen Parametern können wir relativ komplizierte Objekte erzeugen. Ein sehr häufig genutztes Primitiv ist dabei eine Quadrik. Ganz einfach, weil die Quadrik in der Lage ist, mit diesen 16 Parametern A bis J sehr, sehr viele interessante Körper zu beschreiben. Das ist auch kein Schulstoff, müssen wir jetzt auch im Detail nicht durchgehen. Aber Sie können beschreiben damit einen Kegel, einen Zylinder, also irgendwie eine Scheibe, ein flacher Zylinder ist eine Scheibe, eine Kugel, ein Paraboloid, ein Hyperboloid, und auch ein Torus. Und das alles in einer Darstellung, und das ist natürlich toll, ja. Weil da müssen Sie nämlich die gesamte Mathematik nur auf diese Darstellung trimmen und müssen nur diese Darstellung behandeln. Und was da jetzt steht, das ist einfach die Matrix-Schreibweise. Wenn Sie das jetzt nicht rechnen können, dann quälen Sie sich damit, weil das kommt noch sehr, sehr häufig. Ja. Warum diese Matrix-Schreibweise genau dasselbe ist, was da oben steht. Und zwar genau dasselbe. Und schön in der Matrix-Darstellung ist dann schlicht und einfach, Sie sehen, es sind genau 16 Parameter frei und x, y, z sind eben unsere Koordinatenachsen. Ja. Okay. Auf diese Art und Weise mit einer Quadrik kann ich also durchaus interessante Objekte schon beschreiben. Aber das ist bei weitem nicht alles, was man machen kann. Primitive Instancing haben wir geklärt. Das zweite ist das Dekompositionsmodell. Bevor ich das lange aufschreibe, zeige ich Ihnen lieber das Bild. Ich überlege mir, ich kann ja eine Ebene, das haben wir ja letztes Mal so schön gelernt, dadurch beschreiben, dass ich die Pixel aufzähle, die innerhalb dieses Dreiecks sind. Ja, das ist jetzt dieses Pixel. Das ist richtig anstrengend. Also das nächste Pixel und so weiter und so weiter. Ich zähle einfach die Pixel auf, die zum Dreieck gehören, und schon habe ich ein Dreieck beschrieben. Das kann ich natürlich auch in dreidimensionalen Raum übertragen. Können Sie sich auch leicht vorstellen. Sie nehmen nur die Einerklötzchen von Lego und bauen daraus so einen Torus. Ja, ob Sie das hinkriegen würden, weiß ich jetzt nicht, aber wenn Sie sich genug Zeit geben, ganz sicher. Ja, so, das ist einfach nur dadurch, dass man eine Glue-Operation hat, dass man sie zusammensetzen kann und dass sie dann verbunden sind und nicht wieder wegrutschen. Ja, okay. Das heißt, auf diese Art und Weise kann ich natürlich Objekte zusammensetzen. Hat das irgendeinen realen Praxisbezug? Ja. Oft kann ich eben ja nur diskret messen. Zum Beispiel, wenn ich eine Computertomographie mache, dann heißt das klassisch auch Schichtröntgen. Das heißt, Sie haben ja nur bestimmte diskrete Schichten, die Sie übereinander stapeln. Ja? Und so entstehen dann aber Objekte. Also durchaus erkennbar dann Ihre Leber, Ihr Darm, was immer, alles was da drin ist, können Sie mehr oder weniger gut erkennen. Mit klassischem Röntgen natürlich am besten die Knochen, aber das muss jetzt mal nicht unser Thema sein. Das heißt, so etwas hat praktische Relevanz. Und wir nennen es, ich zähle einfach alles auf. Übrigens, das ist dann auch ein schönes Wortspiel, das, was wir im zweidimensionalen Bereich, das Element, haben wir Pixel genannt, für Picture Element. Und jetzt so einen kleinen Würfel nennen wir Voxel für Volume Element. Okay, das ist zum Sprachgebrauch. Okay, welche Operation haben wir da? Operation, die wir haben, ist zusammenkleben. Und wenn Sie jetzt wirklich editieren wollen, können Sie auch Klebefunktionen auflösen, könnten Sie dann, also loslösen wieder, könnten Sie noch machen. Ja, da kann man natürlich sagen, okay, da haben die Mathematiker ja eine ganze Menge mehr erfunden. Und ja, das gibt es auch. Also jetzt wieder Idee, ich kann nicht nur Würfelchen erzeugen, sondern beliebige, analytisch beschriebene Objekte, also Kugeln, Zylinder und dergleichen mehr, und habe jetzt die Mengenoperationen, nämlich Vereinigung, Durchschnitt oder Differenzbildung, als Operationen. Ich kann also sagen, bilde die Vereinigung von zwei geometrischen Objekten. Geometrische Objekte hier skizziert, zwei Rechtecke. Die Vereinigung ist das Schraffierte. Der Durchschnitt dieser beiden Rechtecke ist das kleine Rechteck, und die Differenz ist das, was hier unten gezeichnet ist. Okay. Und tatsächlich, so ist das. Das kann man machen. Und dann komme ich zum sogenannten CSG-System, nämlich Constructive Solid Geometry. Solid heißt, ich gehe also immer aus von Körpern und vereinige diese Körper miteinander. Na, macht das Sinn? Ja, das macht sehr viel Sinn. Ich zeige es Ihnen gleich hier. Zum Beispiel kann man auf diese Art und Weise sehr, sehr schnell solche Objekte erzeugen. Also zum Beispiel diesen Flansch da oben. Sehen Sie, wie der zusammengesetzt ist. Jede Bohrung in dem Flansch ist nichts anderes als ein Zylinder, nämlich das Bohrloch, subtrahieren von dem existierenden Objekt. Ja, Sie können nicht alle Objekte damit erzeugen, aber Sie können ganz, ganz viele im Maschinenbau übliche Objekte damit erzeugen. Weil ich ziehe einen Zylinder ab, hieße in der Produktion, bohre da ein Loch ein. Das heißt, das lässt sich ganz einfach übersetzen. Und so, dass man sagt, mit dieser Methode, ganz grundsätzlich, können Sie ratzfatz fast 90% der im Maschinenbau gebräuchlichen Teile erzeugen. Und darum benutzen die Maschinenbauer das auch gerne. Methodisch ist das was? Ja, ich habe einfache Primitive, Würfel, Kugeln, Zylinder. Die sind für den Benutzer gut vorstellbar und leicht handhabbar. Und die kann ich jetzt im Raum transformieren, das heißt orientieren, drehen und so weiter und positionieren. Und wenn ich sie an die richtige Stelle positioniert habe, richtig orientiert habe und dann die mengentheoretische Operation angebe, passiert etwas bei meinem Objekt. Und siehe da, ich habe eine Beschreibungsform, um doch relativ komplexe Objekte zügig zu beschreiben. Und das wird, wie gesagt, im Maschinenbau genutzt. Es ist übrigens etwa eine sehr schöne Eigenschaft, denn beginne ich in diesem Mechanismus, und das beweisen wir jetzt hier nicht, das zu machen, ja, dann sind alle Objekte tatsächlich erzeugbar. Das heißt, Sie können keine Objekte erzeugen, die es physikalisch nicht gibt. Und sowas finden, naja, Sie haben halt nichts anderes, Maschinenbauingenieure richtig geil. Ja, weil Sie damit keinen Fehler erzeugen können, ja. Also Sie können ein Objekt erzeugen, was nicht in Ihrer Vorstellung war. Das sehr wohl. Das kann auch ein Fehler sein. Aber Sie können kein Objekt erzeugen, das richtig aussieht, aber dann nachher, wenn Sie es in die Fertigung geben, anders gefertigt wird. Keine Mehrdeutigkeiten. Und das ist für die Leute toll. Okay, das geht so weiter. Und damit kann man schon eine ganze Menge machen. Frust. Bis hierhin, und darum war es nicht sehr lang, das sind nicht die für uns wichtigen Beschreibungsformen. Die wichtige Beschreibungsform sind die Boundary-Modelle, das heißt die Oberflächenmodelle. Wir beschreiben also Körper dadurch, dass wir ihre Oberfläche eingeben. Okay? So, und als einfaches nehmen wir da mal einen Würfel, so wie hier. Und dann fragen wir uns, welche Elemente hatte jetzt der Würfel? Naja, der Würfel hat folgende Basisobjekttypen. Flächen, das sind die Begrenzungsflächen. Wie viel hat der Würfel? Das müssen Sie auswendig können. Das müssen Sie im Schlaf, zack, wie viel Flächen hat der Würfel? Sagen Sie sofort 6, zack. Das muss so sein, okay. Wie viele Kanten hat er? 12, genau. Er weiß es. Ihn könnte ich ticken und er wüsste es immer. Und wie viele Eckpunkte hat er? 8, genau. Okay. Wichtig für Sie jetzt, in diesen Modellen nehmen wir immer den englischen Sprachgebrauch und dann heißt eine Ecke oder ein Eckpunkt heißt Vertex. Okay. Eine Kante heißt Edge. Und darum das kleine E. Und eine Fläche heißt Face. Okay. Auf diese Art und Weise kann ich alle Ebenen, also wenn ich jetzt noch definiere, jedes Viereck ist auch eben, müsste ich zum Beispiel definieren, dann kann ich die beschreiben. Es ist ein verbessertes grafisches Modell, weil ich zusätzlich Topologieinformationen drin habe. Ganz, ganz oft werden diese Beschreibungen aber stark vereinfacht nur gemacht. Zum Beispiel nur die Eckpunkte angegeben. Also V1 ist XYZ, V2, Vertex 2 ist X2, Y2, Z2. Das kann ich ja so definieren. Wenn ich nur dieses angebe, nur die Vertices, ist die Frage dann, ist es eindeutig? Ja, wenn ich schon so blöd frage, dann sagen Sie natürlich geschickterweise sofort nein. Ja, es ist nicht eindeutig. Warum nicht? Also, zum Beispiel, Ich gebe drei Vertices an. Was beschreiben diese Objekte? Ich kann diese drei Vertices miteinander verbinden. Da habe ich ein Dreieck. Aber wer sagt Ihnen denn, dass ich das als Fläche meine? Denn der andere, der sagt, oh, ich habe alles andere gemeint, nur da das Loch da drin. Also wenn ich nur drei Eckpunkte angebe, habe ich eigentlich keinerlei Informationen. Meine ich die gesamte Ebene in meinem Koordinatensystem ohne das, was da innen drin ist? Oder meine ich genau das, was da innen drin ist? So, und da muss ich irgendwie Zusatzvereinbarungen haben. Und die gibt es auch, sind aber wichtig. Zum Beispiel die Reihenfolge, in der ich das angebe. So muss ich die miteinander verbinden. Und dann, wenn das geschlossen ist, ja, dann umschreibt das ein Objekt. Dieses Umschreiben heißt, dass alles das, was da drin ist, ist jetzt mein Inhalt. Okay. Solche Details, hier sind ein paar Sachen, ist im Prinzip ganz einfach. Wir werden das noch weiter betrachten. Aber, oder schön ist es bei diesen Modellen auch, es gibt bestimmte Regeln oder genau genommen Invarianztheoreme. Das heißt, egal wie kompliziert das Objekt ist, ist es ein geschlossenes, ein reales dreidimensionales Objekt, also ein Würfel oder wie auch immer, auch der Hase, den wir anfangs gesehen haben, dann muss folgende Charakteristik erfüllt sein. Die nennt man Euler-Charakteristik. Die Anzahl der Eckpunkte minus die Anzahl der Kanten, der Edges, plus die Anzahl der Flächen ist gleich 2. Und nur dann ist das ein geschlossenes, ein Polyhedron, also ein Körper. Gut, Beispiel Würfel, Anzahl der Vertices, er weiß es genau, 8. Minus Anzahl der Kanten, minus 12, plus Anzahl der Flächen, und siehe da, ist gleich 2. Irgendwie ein bisschen Magic, ne? Aber sowas ist toll, auch für uns, weil wenn wir zum Beispiel solche Objekte übertragen von einem Rechner auf den anderen, dann kann der Empfänger leicht prüfen, ob das ein wirkliches Volumen ist. Der Sender natürlich auch. Gut, das gilt aber nur für einfach geschlossene Objekte. Damit, also habe ich jetzt so Sachen wie mit Löcher da drin, die da drin stehen, oder Höhlen, dann brauche ich noch mehr Informationen. Aber dann kann man diese erweiterte Gleichung eben auch rechnen. Und da war der Poincaré dann auch aktiv. Gut, das ist eigentlich schon alles, was ich zum Polyedermodell sagen muss. Wir werden gleich sehen, was dann die wirklichen Stärken sind. Okay, das heißt, Polyedermodelle sind Polygonmodelle. Die Primitive sind zweidimensionale Polygone. Wir lieben Dreiecke. Warum? Weil Dreiecke immer eben sind. Da müssen wir nicht weiter nachfragen. Und darum werden auch ganz oft Dreiecke gemacht. Aber prinzipiell sind eben auch andere Objekte möglich. Nur eben nicht alle Objekte. Zum Beispiel möchten Sie sicherlich nicht, dass auf diese Art und Weise Ihr Kotflügel am Auto beschrieben sein. Also so kleine Flächen, die eben sind. Das heißt, dann hätten Sie so ein kantiges Objekt. Gut, werden wir uns anschauen. Dann kommen wir aber zu sogenannten Freiformflächen. Und da geht es dann nur darum, wir beschreiben das auch mit Hilfe von Eckpunkten, aber wir haben eine mathematische Vorschrift, um zwischen den Eckpunkten, sagen wir mal zwischen diesen Eckpunkten, irgendwie sage ich jetzt mal, und das ist genau wie, dieses irgendwie ist genau mathematisch beschrieben, wie da eine Kurve liegt. Und wenn ich dann nachher hergehe, diese Eckpunkte verschiebe, dann entsteht eben eine neue, also wenn ich den jetzt meinetwegen dahin schiebe, dann entsteht eine neue Kurve. Okay? Und wenn ich das interaktiv bedienen will, kann ich da meine Träume möglicherweise ausleben. Gut, als Übersicht reicht uns das im Moment mal. Kommen wir zum letzten noch möglichen, oder es gibt natürlich noch viele mehr, aber häufig genutzten Objekt. Das ist das sogenannte Sweeping. Und das kann man sich leicht vorstellen. Die Basis oder die Primitive eines Sweeps oder eines Sweeping-Objektes ist immer ein Pfad. Okay, ein Pfad, also eine Linie, gegebenenfalls gekrümmt, und dann ein Querschnittsobjekt dazu, das heißt ein Profil, zum Beispiel ein Kreis. Und jetzt kann man erfahren, okay, kann man sagen, dieser Kreis muss senkrecht auf dem Pfad stehen, diese Kreisscheibe. Und das Modell, das dahinter steht, ist, jetzt verschiebe ich die Kreisscheibe entlang des Pfades. Hierhin, so, verschiebe die Kreisscheibe und siehe da, ich habe dadurch ein dreidimensionales Objekt erzeugt. Okay. Jetzt schon ein bisschen ausgefeiltere Methode, aber es wird häufig angeboten und wie man sieht, kann man auf diese Art und Weise eben auch schnell Objekte erzeugen. Das heißt, zum Beispiel, die hier auf der linken Seite stehenden Objekte, dann gibt es noch den Rotational Sweep, das heißt, da wird die Drehachse beschrieben und nicht der eigentliche Pfad. Und dann ist die Anweisung, rotiere das Objekt darum. Dann kann man alle rotationssymmetrischen Objekte erzeugen oder Becher. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Diese Methoden findet man häufig in Modellierern, in 3D-Modellierern. Das Sweeping ist hier nochmal beschrieben. Und wie das so ist, kann man dann eben auch verschiedene Methoden zusammenfassen und eigentlich in jedem realen Modellierer sind dann verschiedene Modelliermethoden auch angeboten und damit habe ich dann weitere Möglichkeiten oder habe ich viele Möglichkeiten, Objekte zu erzeugen, verliere aber in der Regel zum Beispiel mathematische Betrachtungen wie Invarianzbetrachtungen oder ich verliere die Eigenschaft, dass alle Objekte tatsächlich erzeugbar sind. Ich kann dann gegebenenfalls auch Sachen erzeugen, die nicht erzeugbar sind. Okay, hybride Modelle, ich denke mal, können wir uns vorstellen. Und jetzt hatte ich Ihnen gesagt, es gibt ganz, ganz, für uns ganz, ganz wichtig sind die polygonalen Modellierer. Und obwohl das polygonale Modellierer sind, sehen Sie, finden Sie jetzt bestimmte Erzeugungsmethoden eben auch bei denen. Auch polygonale Modellierer müssen Sie nicht immer anfangen mit einem Polygon. Ganz im Gegenteil, auch der polygonale Modellierer weiß, wie ein Würfel aussieht. Und Sie können sagen, instanziere einen Würfel mit der Kantenlänge. Und dann erzeugt er direkt diese 6 Flächen, die in Form eines Würfels zusammenhängen. Okay? Und dann haben Sie so typisch so Funktionen wie duplizieren, spiegeln, Facetten unterteilen und ich werde Ihnen jetzt gleich zeigen, was man da alles mitmachen kann. Aber eben auch Sweeping-Methoden sind da drin, also in so einem Modellierer, CSG-Methoden sind oft da drin. Das waren so die elementaren Möglichkeiten. Und jetzt ein praktischer Modellierer bietet, je nachdem, wie ausgefeilt er ist, sehr, sehr viele dieser Methoden an. Gut. Aber am Ende in der Grafik ganz, ganz häufig das Ergebnis ist ein polygonales Modell. Gut. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen mehr zu geschrieben, können Sie sich anschauen. Und vielleicht sagen Sie, okay, so ein polygonales Modell ist doch überhaupt nicht leistungsfähig. Vergessen Sie das. Sie können mit einem polygonalen Modell fast alles erzeugen. Nehmen wir uns mal zum Ziel, wir wollen eine Figurine erzeugen, also etwas, was eine Puppe. Ja, dann fange ich eben an und sage, okay, ich nehme mal 3 Quader. Mach die so übereinander, dann mache ich Subdivide und Bevel. Das sind so typische Operationen, die ich jetzt ausführen kann. Das Bevel sagt, schräge die Flächen ab, so wie das da dargestellt ist. Und jetzt sage ich als nächstes, dann jetzt mach das ganz klein da. Also habe 2 obere Schichten gemacht, jetzt skaliere das noch. Jetzt typisch, ich will ja eine Figurine bauen. Da will ich die Hüfte ja nicht unbedingt auf der, oder die Taille nicht unbedingt auf der Mitte haben. Dann verschiebe ich eigentlich diese Eckpunkte einfach hin und her. Also diese Ebenen gewissermaßen. Move Vertices up, Scale down, schon kriege ich eine Taille. Also anders als ich, da ist das ganz einfach, muss man nur reinschieben. Scale das in der Mitte, skaliere dieses Objekt und schon hat man eine Taille. Dann so typische Funktionen ist extrudieren, also nach außen ziehen. Ja? Kann ich einfach oben sagen, okay, da wo die Ärmchen dran sitzen, extrudiere das. Und dann skaliere ich wieder down und so weiter und so weiter. Und wenn Sie wirklich ein bisschen geübt sind mit dem Modellierer, dann kriegen Sie am Ende diese Figur, diese Figurine, die auf der linken Seite. Alles polygonal begrenzt. Ja? Und jetzt kommt der Computer-Grafik-Trick. Jetzt sage ich einfach, smooth das aus, damit ich es mal sehen kann. Also gewissermaßen mach ein geometrisches, ja, eine geometrische Glattheit herstellen, die im Modell nicht vorhanden ist. Also mach visuell eine Interpolation, die im Modell nicht da ist, die würde man dann smooth nennen und dann sähe das Objekt immerhin schon so aus wie auf der Figur hier, wie auf der cremefarbenen Figur. Und ratzfatz, wenn Sie jetzt wirklich gut sind, würden Sie da auch noch einen Kopf drauf basteln und hätten mit vergleichsweise wenig Operationen, aber doch eine Puppe modelliert, die schon vergleichsweise schwer ist. Gut. Sie können aber auch weitergehen, also Sie können, die Puppe muss nicht so einfach sein. Sie können auch weiter modellieren und kriegen dann gegebenenfalls auch so eine Figurine, also schon viel weiter ausgefeilter. Dieses Smoothen kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Nämlich einmal allein durch den Render-Algorithmus. Ja? Er kann aber auch geometrisch funktionieren, also auf Geometriebasis. Das heißt, ich erzeuge Zwischengeometrien. Und zwar diese Zwischengeometrien erzeuge ich so lange, bis sie kleiner sind als ein Pixel und alles, was unterhalb einer Pixel an Größe ist, kann ich eh nicht mehr unterscheiden auf dem Bild. Und damit habe ich das erreicht. Und diese Technik nennt man Subdivision. Die Idee dazu ist ganz einfach und auf der nächsten Folie gezeigt. Die Idee ist, habe ich in meinem Modell eine solche Ecke, ja, wie oben links dargestellt, dann mache ich einen Subdivision-Schritt, dadurch, dass ich die Ecke abschräge. Also ich mache einen Bevel da, schräge die Ecke ab. Und zwar, das macht der Algorithmus einmal, aber das macht er nicht nur einmal, sondern das macht er immer wieder, bis die längste Strecke, die ich noch habe, kleiner ist als ein Pixel. Und erst dann rendert er das Objekt, übersetzt er es in Pixel. Und siehe da, aus diesem ganz kantigen Objekt, 90 Grad Winkel, entsteht durch Subdivision nahezu ein Kreis. Und wenn ich das jetzt so lange weiter treibe, bis ich innerhalb eines Pixels bin, ist das ein Kreis für den Betrachter. Und ich habe bewusst gesagt, es ist ein Kreis. Mathematisch, wenn ich das unendlich oft durchführe, wird es auch zu einem Kreis. Also wird es tatsächlich ein Kreis, im Grenzwert ist das ein Kreis. Oder ein kurviges Objekt, je nachdem, wie ich das genau definiere. Problem ist, die Grobstruktur bleibt natürlich immer erhalten dabei, bleibt auch sichtbar, insbesondere wenn ich es animiere. Aber trotz alledem ist diese Subdivision ein ganz wichtiger Schritt. Sie müssen bei der Subdivision auch immer ein Abbruchkriterium angeben, denn das würde ja sonst unendlich lang laufen. Das brauchen wir nicht, also ist die Frage, welches Abbruchkriterium. All diese Objekte, daraus erzeugten Objekte, nennen wir Objekte in einem anderen Level of Detail. Und das ist wirklich die vorletzte Folie jetzt. Ja. Das heißt, in einem anderen Detail-Level. Und hier sehen Sie zum Beispiel diese Palette in drei verschiedenen Stufen. Allerdings nicht durch Subdivision erzeugt, sondern von Hand modelliert. Die Idee ist, habe ich tausende von Paletten auf meinem Bild, dann reicht es vollkommen aus, die linke Struktur zu nehmen. Ja? Und erst wenn ich nah dran bin, nehme ich die rechte Struktur. Und dasselbe gilt auch für Figurinen, also für in diesem Fall Worker. Und mit dieser Figurine, also Sie sehen, den kann man auch in unterschiedlichen Auflösungen machen, auch von Hand modelliert. Aber die linke Figurine, was ist wichtig bei einem Arbeiter, bei so einer Figur, die im Werk irgendwo rumsteht, was ist wichtig da zu erkennen? Man muss erkennen, in welche Richtung schaut er. Ganz geschickt gelöst durch seinen Käppi da oben. Das heißt, da wo der Schirm hin zeigt, da in die Richtung guckt er. Und laufen kann er zwar nicht, aber er kann durch die Gegend schieben. Und er hat eben auch noch die Hände. Und ob Sie es jetzt glauben oder nicht, das ist kein Gag. Mit dieser Figurine, die hat 23 Polygone, ja, haben wir einen Preis gewonnen. Ganz einfach für die Figurine, die all diese Anforderungen erfüllt, aber am wenigsten Polygone hat. Und wenn Sie jetzt ein ganzes Fußballstadion damit modellieren wollen, dann besser die hinten stehenden in dieser groben Auflösung und nur die vorne stehenden feiner modelliert. Und das ist genau die Abbildung dazu. Aber das ist eine generelle Methode und Sie sehen das eben auch hier bei diesem Flugzeug. Ja, wenn das Flugzeug weit genug weg ist, reicht es durchaus aus, dass unten rechts die Repräsentation zu sehen. Sie haben keinen Unterschied. Sie müssen gar nicht diese 10.000 Polygone oben links nehmen. Ja, und das ist irgendwann auch ein Trick, den Sie machen wollen. Und jetzt geht es nur noch darum, wie steuern Sie, wie machen Sie den Übergang und so weiter. Das ist auf den nächsten Folien beschrieben und betrachte ich jetzt nicht. Oder wie machen Sie die Level of Detail-Erzeugung in geschickter Art und Weise, immer von dem am höchsten aufgelösten zu dem geringer aufgelösten. Kann man teilweise berechnen, kann man unterstützen, gibt es aber Probleme, wenn Sie da falsch interpolieren, wie hier dargestellt, so darf das dann nicht sein, sondern so muss das sein, so wäre es in Ordnung. Das heißt, Sie haben einen Punkt weniger. Die Fläche ist natürlich jetzt nicht mehr so detailreich, aber Sie haben einen Punkt weniger. Und wenn Sie das häufiger anwenden, können Sie bei Ihren Modellen schon eine ganze Menge erreichen. Gut. Letzter Satz und dann ist wirklich Schluss. Diese Objekte, die wir dadurch erzeugen, wir müssen ganz, ganz oft, weil sie ja zusammenhängen, sie müssen ja zusammenhängen, um einen Körper zu beschreiben, müssen wir nur einen weiteren Punkt nennen, um ein ganzes neues Objekt zu erzeugen. Will ich Ihnen gerade zeigen. Also fürs erste Dreieck nehmen wir an, das habe ich erzeugt. Um jetzt ein zweites Dreieck zu erzeugen, muss ich nur noch einen weiteren Punkt geben und sage, okay, das hängt dann so da dran. Also ich habe erst diese, meinetwegen diese Kante gemacht, dritte Kante gemacht, also dritten Punkt erzeugt und dann, halt, ich erzeuge ja Punkte. Jetzt will ich Sie nicht verwirren. Ersten Punkt gemacht, zweiten Punkt gemacht, dritten Punkt gemacht. Sie sollten gleich mal probieren, mit der Kreide zu schreiben. Also es ist wirklich ein Erlebnis. Und er freut sich schon die ganze Zeit. Das ist. Und jetzt machen Sie den vierten Punkt dazu. Den vierten Punkt dazu und haben verabredet, dass 2, 3 jetzt mit 4 verbunden wird. Ein weiterer Punkt, ein ganz neues Dreieck dazu. Okay, und jetzt machen Sie den fünften dazu. So, das ist dann von 3 nach 4 und der fünfte hängt jetzt da dran. Fünfter Punkt, wieder ein Punkt und eine ganz neue Fläche dazu. Und das sind dann Beschleunigungsmöglichkeiten, weil Sie müssen schließlich jeden Punkt bearbeiten, später werden Sie sehen. Und je weniger Punkte Sie bearbeiten müssen, umso weniger Aufwand haben Sie. Darum gibt es oft eben solche Primitive. Das nennt man dann Triangle Strips, immer einen da dranhängen. Und Triangle Fans ist etwas, was sich um einen Zentralpunkt dann orientiert oder daran orientiert. Gut, an dieser Stelle mache ich jetzt mal Schluss. Natürlich gibt es hier noch ein paar Folien, die werden wir auch nächstes Mal noch mal ganz kurz betrachten, zum Beispiel Pro und Cons dieses Modellierens und dann eben auch noch aus den Kontrapunkten heraus abgeleitet, was kann ich sonst noch machen. Gut, wieder eine Menge Details heute schon. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem ein klein bisschen Spaß gemacht.